Es soll heute um ein Thema gehen, und zwar habe ich da so eine Überschrift versucht zu machen. So, wo macht man das Ding jetzt hier an? Ja. Jesus baut nach wie vor sein Reich, aber nicht alleine. Und meine Frage ist, bist du dabei? Dazu lesen wir uns eine interessante, aber auch eine sehr bekannte Schriftstelle oder beziehungsweise einen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 5, Vers 1. Diese Geschichte haben wir schon oft gehört. Und das ist das Schöne beim Wort, dass man immer wieder etwas Neues hört. Und immer wieder öffnet sich ein anderer Horizont, ein anderer Gedanke. Und da staune ich jedes Mal, wie tief und wie tiefgründig doch das Wort Gottes ist. Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, zu Jesus nämlich, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und lass eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe so, dass sie zu sinken begannen. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen dem Fischzuges, den sie gemacht hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Teilhaber waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht. Von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Soweit die Geschichte. Wir saßen vor einiger Zeit mit meinen Geschwistern zusammen und ich habe ihnen bezüglich dieser Schriftstelle und noch eine zusätzliche dazu, die wir heute auch noch betrachten werden, habe ich dann meine Geschwister gefragt, einige Fragen gestellt bezüglich dieses Textes. Und haben uns darüber unterhalten, dann habe ich auch meine Gedanken darüber geäußert und dann hat man mir irgendwie auch gesagt, na ja, das ist ja vielleicht ein bisschen so Fantasieren oder so, ja, und so das. Aber ich hatte mich nicht davon wegbringen lassen, ich konnte davon einfach nicht lassen, das hat mich so beschäftigt. Ich habe einfach weitergemacht, ich habe gesucht. Und ich musste erstaunend feststellen, heute Morgen noch beim Tisch, wo wir saßen und gegessen haben mit meiner Frau, und da habe ich ihr gesagt, je mehr ich mich damit beschäftige, je mehr merke ich, dass dieser Gedanken, ich bin mir davon überzeugt, dass der Herr mir ins Herz gelegt hat damals, denn das kommt ja immer wie ein Impuls erstmal. Und dann stellt man sich Fragen, ist das so, kann das so sein? Und dann fängt man an zu suchen und immer weiter, weiter, weiter und irgendwann mal musste ich feststellen, das stimmt. Nun, die Geschichte beginnt damit, dass das Volk sich angefangen hat zu drängen, das drängte an Jesus Christus. Und auch die Ursache, in diesem Fall, an der anderen Stelle sagte Jesus, ihr folgt mir nach, nur weil ihr gegessen habt und Wunder gesehen habt. Aber hier steht das ganz klar, dass sie das Wort hören wollten. Heute sehen wir ja auch, wie so drängen noch immer wieder an das Wort, ne? Dass die Reihen so voll sind und man müsste noch Stühle hinstellen und überall stehen Leute in der Ecke. Ich sehe die zwar heute nicht, aber so, man drängt das Wort heute zu hören. Ist das heute so? Drängen wir, haben wir dieses Verlangen noch zu hören? Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht sind die Predigten so langweilig. Vielleicht reden wir nicht das, was sein sollte, nicht das Wort Gottes, weiß ich nicht. Aber eins steht fest, damals haben die Leute, die drängten an den Herrn Jesus. Sie haben in ihm etwas gesehen, etwas gehört. Und so wie das auch in Matthäus Kapitel 7 steht, am Ende der Bergpredigt, dann ist der Predigter, steht geschrieben, nicht als die Schriftgelehrten und die Pharisäer, sondern einer, der eine Macht hat. Das Wort war gewaltig, mit Macht. Die Leute waren imponiert. Nun, Jesus, der ergreift natürlich die Möglichkeit oder diese Gelegenheit und sieht den Petrus da mit den anderen Fischern. Die Booten sind gerade angelegt, das ist morgens, schon ziemlich spät. Die waschen ihre Netze. Und er bittet den Simon, sein Boot zur Verfügung zu stellen. Oft wird hier darüber auch gesprochen, dass Petrus den ersten Mal gesehen hat. Ich denke mal, wo ich nach vielen Recherchen festgestellt habe, dass es nicht der Fall war. Petrus kannte hier Jesus schon. Womöglich war er schon so ein passiver Jünger. Oder vielleicht Nachfolger. Mehr oder weniger ein Beobachter. Denn so etwas bleibt ja nicht still. Das war ja nicht so, dass das diese ganze Heilungen und die Lehren, das Volk kam ja auch dazu. Warum? Ja, weil sie ihn schon davor gehört haben. Und sie waren davon voll. Auch die ganze Heilungen, was er gemacht hat, das blieb ja nicht still. Und so wie das im Kapitel 4, Vers 37 steht, und sein Ruf verbreitete sich in alle Orten der umliegenden Gegend. Es war wie ein Lauffeuer. Es gab damals natürlich kein WhatsApp oder Facebook oder sonst noch irgendwas, aber die Mundpropaganda war schon immer da. Und das ging durchs ganze Land. Und die Leute kamen dahin. Jesus aber, in dem Begriff Jünger sich an sich zu ziehen, hat auch den Petrus gesehen. Und auch ihn schon lange beobachtet. Aber Jesus bekannterweise fällt nicht oder kommt nicht mit der Tür ins Haus, wie wir das oft machen. Er vorbereitet das Ganze sehr, sehr vorsichtig. Er hat den Petrus schon lange im Visier. Und wenn wir davor lesen, da war er davor schon bei ihm im Haus gewesen, sogar. Sagen wir zufällig? Überhaupt nicht. Er kam in sein Haus und da liegt seine Schwiegermutter sogar krank. Jesus berührt sie. Heilt sie, sie steht auf und dient ihnen. Und Petrus schaut sich das Ganze an. Er macht sich sehr viele Gedanken. Das war kein Zufall, dass Jesus auch hier genau Petrus sein Boot benötigte. Nun steigt er in sein Boot und legt mit der Predigt los. Ja, so viel noch zu Petrus. Warum? Gerade Petrus. Jesus, schau dir den mal doch an. Du kennst ja die Herzen der Menschen. Wie impulsiv der ist. Ja, einerseits ist ja gut, aber unbedacht spricht er manchmal solche Sachen. Der überlegt gar nicht. Du kennst ja seine Schwächen. Sein Charakter. So ein aufbrausender Charakter. Seine Äußerungen und nicht zum Schluss sein Versagen. Aber Jesus braucht keine perfekten Menschen. Welche dann? Ja, solche, die ihr Boot zur Verfügung stellen. Heute würden wir sagen, der das Haus zur Verfügung stellt, der sein Auto zur Verfügung stellt, der sein Geld zur Verfügung stellt, der seine Zeit zur Verfügung stellt. Die Frage nur, wie? Was stellen wir Jesus zur Verfügung? Das braucht gerade. Die ihm einfach Gehör schenken. Auf der anderen Seite betrachten wir mal jetzt die Jünger. Die waren ganze Nacht unterwegs. Und jetzt kommt Jesus und sagt, Simon, kannst du mal dein Boot zur Verfügung stellen? Ja, hallo? Merkst du nicht, dass du uns gerade hier von der Arbeit ablenkst? Wir haben die ganze Nacht gearbeitet, das ist unsere Lebensexistenz. Warum fischen wir hier eigentlich? Um irgendwie über die Runde zu kommen, die Leute waren damals nicht so reich. Wir müssen die Fische fangen, wir müssen hier arbeiten, das war Hauptberuf, ihr Hauptberuf. Die mussten damit Geld verdienen, um irgendwie die Familie zu ernähren. Wir haben die ganze Nacht nicht gefangen. Und jetzt sind wir auch am Arbeiten weiter. Wir müssen unsere Netze putzen, damit sie für den nächsten Fang wieder bereit sind. Er ist vielleicht auch sogar sauer, frustriert, die ganze Nacht nichts. Mit der heutigen Sprache würden wir sagen, kein Umsatz, kein Gewinn. Und dazu noch hundemüde. Aber haben wir keine Lust und keine Zeit für dich. Petrus könnte das Ganze sagen. Doch nein. Die Vorbereitung und das, was er bei Jesus schon alles beobachtet hat, er war irgendwie mitgerissen. Egal wie die Situation jetzt ist. Jesus braucht mein Boot. Er stellt es zur Verfügung. Die anderen steigen mit ein. Und das ist auch ein interessanter Gedanke. Petrus steigt ein, er bittet eigentlich Petrus, aber die anderen steigen mit ins Boot. Wie viele das waren, wissen wir nicht. Daran können wir erkennen, dass eigentlich war Petrus eine Leiterperson schon von Geburt an. Wir würden sagen, na, wie geht das denn? Ganz einfach. Beobachten wir mal eine Gruppe von Jungs, wie die so vieles unternehmen. Da werden wir ganz schnell feststellen, dass unter diesen Jungs ist einer, der eigentlich alles immer im Griff hat. Und die anderen, die machen mit. Oder? Das ist so. Und das war auch da so. Petrus hat immer das Sagen gehabt. Das war eigentlich so in ihm drin. Da können wir sogar im Johannes Kapitel 21 sehen, bei dem anderen Fischzug werden wir heute noch dahin kommen. Da sagt Petrus, ich gehe fischen. Nach der Auferstehung. Was machen die anderen? Die überlegen nicht lange. Die fallen ihm nicht ins Wort und sagen, du, was hat das denn jetzt? Hör mal, in dieser ganzen Situation, jetzt, Jesus ist auferstanden und so, er hat bestimmt vieles mit uns vor oder wie auch immer und so. Die fangen da gar nicht an. Wir sagen einfach, wir gehen mit. Und sie gehen mit. Haben auch nichts gefangen. Gut, Petrus ist eine Leiterperson. Nun bittet Jesus den Petrus ein bisschen vom Ufer wegzufahren. Warum? Nun, einmal hat Jesus etwas vor. Zweitens war es Jesus, immer ging es darum, dass die Menschen, die ihn zuhören, alle wirklich ihn sehen und ihn hören. Und wenn er dann bedrängt ist in der Masse von Menschen da, dann werden die da hinten stehen nicht vieles mitbekommen. Deshalb setzt er sich ins Boot, fährt etwas weiter weg, einmal akustisch viel besser, durch das Wasser schallt es besser, viele können hören, merken wir ja, wir bauen ja mit im Reich Gottes. David, ihr seid auch gefragt mit Lydia und so weiter, Akustik, damit wir gut alle hören und so, ja, das ist ein ganz wichtiger Dienst. Damals hat man die Mikrofons nicht, aber dann hat Jesus die natürlichen Dinger genutzt. Er ist mit dem Boot ausgefahren und predigt das Wort. Worüber lehrt er dann? Wir werden da nichts feststellen. Wenn wir gut aufgepasst haben, wissen wir kein Ton, kein Wort, worüber Jesus da gelehrt hat. Das können wir nur eigentlich feststellen daran, was Jesus seine Predigt überhaupt war. Seine Hauptbotschaft war, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und seine ganzen Reden, die wir jetzt analysieren würden, geht es immer wieder darum, Menschen zu gewinnen, Menschen in das Reich Gottes zu führen, das Reich Gottes aufzubauen. Und ich bin mir sicher, dass Jesus auch hier darüber gesprochen hat. Es steht einfach fest, dass seine Rede so ergreifend war, dass Petrus, der die ganze Nacht nicht geschlafen hat, voll dabei gewesen ist. Ist uns das aufgefallen? Ich frage mich manchmal, woran es wohl liegt, dass man heute nach einer Nachtschicht oder einer späten Geburtstagsparty keine Kraft mehr hat, zum Gottesdienst zu kommen und das Wort zu hören. Liegt das an dem Prediger, der vielleicht so langweilig das Wort Gottes rüberbringt? Oder brennt unser Herz zu Jesus nicht mehr? Zu ihm und zu seinem Wort. Für ihn und für seine Gemeinde, die ja seine Braut ist. Viele sagen, ich kann meinen Glauben zu Hause leben, ich kann mir die Predigten bei YouTube oder sonst noch wo anhören und so weiter. Ich muss nicht unbedingt zur Gemeinde gehen. Ich sage immer, Moment mal, weißt du, was du überhaupt da machst? Die Gemeinde Jesu ist die Braut Jesu Christi. Angenommen, du hast einen Freund und er hat eine Braut. Und du sagst zu deinem Freund, ja, mit dir will ich viel zu tun haben, vieles unternehmen, nach wie vor, aber deine Braut interessiert mich nicht. Was meinst du, was dein Freund mit dir macht? Ignorieren die Braut Jesu Christi, wissen wir gar nicht, was das für ein Verbrechen ist Gott gegenüber. Da frage ich mich, brennt mein Herz nicht mehr für meine Geschwister, für die Gemeinde Jesu, für seine Braut? Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lass eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Petrus, ergriffen vom Wort Jesu, steckt seine ganze Fischererfahrung und die ganze Logik zurück und geht blind auf den Vorschlag, ja, beziehungsweise Befehl Jesu ein. Oh, er könnte argumentieren. Er könnte jetzt mal sagen, Rabbi, du hast doch keine Ahnung vom Fischzug. Hast du jeweils eine Angel ausgeworfen oder mit Netzen gefangen? Ich mach das Leben lang hauptberuflich. Wenn du was wüsstest und Ahnung hättest, dann wüsstest du, dass in dieser Tageszeit keine Fische zu fangen sind. Die sind schon längst satt. Denn nachts kommen die großen Fische in die Oberfläche, um sich zu ernähren. Und dann sind die in die Tiefe, in ihren Höhlen, in ihren überall Verstecken, sind die weg über Tag. Und dann auf die Tiefe. Nein, in den Gewässern müssen wir. Da haben wir unsere Erfahrungen. Und da holen wir uns meistens die Fische. Alles das hören wir hier nicht. Er war so ergriffen von Jesu Wort, warum auch immer er so gehandelt hat, aber er sagt, auf dein Wort mache ich das jetzt. Und hier habe ich mich wieder an meine Nase gepackt. Oh, wie oft müssen wir alles schön berechnen, bedenken, abwägen und alle Varianten durchspielen, dass am Ende für die Stimme Gottes eigentlich keine Lücke mehr übrig bleibt. Ihr Lieben, Gottes Rechnungen sind anders. Ich hoffe, wir können uns an die Predigt noch erinnern von Rudi Dück damals hier. Gott rechnet anders. Mir ist die sitzen geblieben. Da denken wir an Josua, als er nach dem siegreichen Einnahme von Jericho gesehen hat, was Gott gemacht hat, und ist dann auf die nächste Stadt Ai losgegangen und die haben da ausgekundschaftet, das war keine große Stadt und so weiter, können wir mit 3000 Leuten ganz gut überlegt, strategisch überlegt, so können wir das machen, ziehen los, was ist? Niederlage, werden zurückgeschlagen, 36 Leute kommen um. Gut, da war eine Ursache. Aber nachher, wo Gott eigentlich ihm gesagt hat, was er tun soll, dann hat Gott gesagt, nimm das ganze Volk, nicht nur 3000 Leute. Gott rechnet einfach anders. Oder bei Gideon ist noch krasser. Er versammelt Tausende von Menschen, um gegen Midian zu gehen. Gott sagt, so viel, weg. Die da Angst haben sollen zurückgehen. Und nachher hat er nochmal aussortiert. Letztendlich blieben nur 300 Leute. Ja, ist ja doch lächerlich. Was sollen sie mit diesen 300 Leuten anfangen gegen diesen Haufen? Jesus sagt, ja. Und dann auch noch ohne Waffe. Ihr nehmt keine Waffen mit. Ihr nehmt nur einen Krug und einen Leuchter mit. Fertig. Denn ich werde kämpfen. Gottes Rechnungen sind anders. Oder über der Zehntel wollen wir jetzt ansprechen. Gott sagt, ihr bestiehlt mich, dass ihr das Zehntel nicht in mein Kornhaus bringt. Das gehört mir, das Geld von unserem Einnahme. Ja, das geht doch nicht. Und dann fangen wir an zu rechnen und Miete hier und Einnahme da und das müssen wir kaufen. Wir können nicht darunter und so. Am Ende bleibt ja nichts über. Wie sollen wir das machen? Gott sagt, probier's doch. Wirf doch da auf die Tiefe hinaus. Lass mal deine Überlegungen alle weg. Ob ich nicht die Fenster des Himmels öffnen werde und dich segnen werde. Gott rechnet anders. Oh, wie oft bewegen wir uns in flachen Gewässern, ihr Lieben. Werfen wir unsere Netze aus und holen uns anstatt Fische den ganzen Dreck von unten. Dass wir am Ende nur noch Mühe haben, die wieder sauber zu machen, so wie die jetzt hier. Am Ende sind wir dann enttäuscht, die ganze Nacht gearbeitet und alles für die Katz. Liegt es vielleicht daran, dass wir es ohne unseren Herrn zu fragen machen? Anstatt ins Gebet zu gehen und es mit dem Herrn zu besprechen, und zwar so lange, bis wir die Antwort bekommen, sitzen wir uns in die Arbeit und wundern uns dann, wenn es nach hinten losgegangen ist. Voll Enthusiasmus fangen wir dann an, machen wir jetzt das und das und unseren ganzen Verstand setzen wir da ein. Ist nichts verkehrt. Nein, so muss das sein. Aber wenn das nur das ist, dann ist alles verkehrt. Weil wir entweder an der falschen Baustelle arbeiten oder drücken die falsche Taste im falschen Zeitpunkt, dann gibt es keine gute Musik. Wir drehen an eine Paddel oder arbeiten an einer Paddel anstatt in zwei. Kennen wir das Beispiel, ja, mit dem Boot? Tun und beten. Und nur wenn wir mit beiden arbeiten, dann fährt das Boot vorwärts. Meine Frage ist, wie sieht dein und mein Gebetsleben aus? Wann habe ich das letzte Mal seine Stimme gehört? Die Frage von letzten Sonntag, von Grisch. Kann man es erinnern? Wer hat die Stimme des Herrn gehört? Wann ist es das letzte Mal? Können wir wie Petrus sagen, auf dein Wort? Oder sagen wir vielleicht immer wieder auf mein Wort? Benutzen wir, wie gesagt, die beide Paddeln. Einer und der andere wird sagen, na ja, ich bete doch schon so viel und immer wieder und ich kriege keine Antwort. Vielleicht betest du zu viel. Dass Jesus zu dir sagen muss, wie auch zu dem Josua, gerade nach diesem Schlag von Ai, er und sein ganzes Volk, die wurden entmutigt, die lagen auf dem Angesicht bis zum Abend, steht geschrieben, und schrien zu Gott. Das Gebet müssen wir mal lesen. Der Josua macht Gott Vorwürfe. Warum hast du uns überhaupt in dieses Land geführt? Damit wir hier alle ausgeschlachtet werden. Du hast doch zugesagt, du hast doch versprochen. Und irgendwann mal muss Gott ihn anhalten, klopfen. Josua, reicht hier zu liegen auf dem Angesicht. Steh auf und tu was. Es reicht manchmal schon zu beten, nur zu beten. Wir können entweder in eine andere Richtung immer wieder umschwenken. Wir müssen mit beiden Paddeln arbeiten. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische. Es geht gar nicht weiter, ne? Ich versuche zu drücken die ganze Zeit, aber guck nicht um. So viel zum Thema Edi. Okay. Ja, da sind wir. Nun, bevor wir zu der geistlichen Bedeutung dieses Wortes gehen, möchte ich ganz kurz über den materiellen Segen noch etwas vielleicht sagen. Es steht fest, dass hier nicht nur der Fischzug gemeint ist. Gott wollte nicht nur ihnen jetzt eine Menge Fische geben und fertig. Als Belohnung, ja, für deine Nacht ist ja schlecht gelaufen und so weiter. Komm, ich gebe dir, damit du für ein paar Tage wieder deinen Bedarf decken kannst. Aber doch, ich frage mich oft, wie sieht das bei uns aus? Wenn wir bedenken, was wir im Herrn alles haben, machen wir uns oft darüber Gedanken? Unsere Kühlschränke sind voll. Wir haben anzuziehen noch und nöcher. Wenn wir in die Geschäfte gehen, haben wir alles zu kaufen. Und wir können uns das leisten. Wir haben eine Arbeitsstelle, wir verdienen das Geld, brauchen uns keine großen Gedanken machen. Die meisten. Wir können uns Urlaub erlauben. Mindestens einmal im Jahr. Viele fahren viel mehr. Und wenn wir krank werden, dann nur ein Anruf und dann ist der Krankenwagen ein paar Minuten da. Und wenn es dann sein muss, dann wird auch ein Hubschrauber zur Verfügung gestellt. Und es wird auch nicht sofort gefragt, Hast du Geld oder nicht, um zu bezahlen? Ihr Lieben, wie reich sind wir? Wie reich beschenkt? Sind unsere Netze nicht so voll von unserem Herrn? Sind wir Gott dankbar dafür? Und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die um anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe so, dass sie zu sinken begannen. Und über diese Stelle gerade habe ich mich sehr viele Gedanken gemacht und gefragt, warum begann das Netz zu reißen? Und warum begannen die Schiffe an zu sinken? Gingen aber nicht unter. Interessante Parallele sehen wir bei der Begebenheit, als Jesus auf dem Wasser geht und Petrus erlaubt, zu ihm zu kommen. Wir kennen diese Stelle. Und es ging von Anfang sehr gut. Und auf einmal kommt derselbe Satz und er fing an zu sinken. Warum ich diese Stelle anführe? Um festzustellen, warum da die Boote anfingen zu sinken. Wir wissen bei dieser Geschichte mit Petrus, wo er auf dem Wasser ging, da war die Ursache, er schaute zur Seite und sah die großen Wellen und er fing an zu sinken, weil er sich erschreckte. Anstatt den Blick auf Jesus zu halten, wir merken, das war das menschliche Versagen. Petrus, schau auf mich. Hör auf mich. Und genauestens befolge das, was ich dir sage. Jeder, der mal geangelt hat, weiß, dass man einen großen Fisch, den man am Haken hat, es ist fast unmöglich, den ins Boot reinzuziehen. Denn er reißt ab, gerade an dem Punkt, wo er an die Oberfläche kommt. Das weiß jeder Angler. Sobald er im Wasser ist, ist er einmal leichter. Zweitens kann er nicht so schnell schlagen mit dem Schwanz, einen Fisch, und kann sich dann nicht abreißen. Deshalb kann man den ganz schön ziehen. Manchmal ist es eine lange Arbeit, aber man zieht den an, erstmal ans Boot. Und wenn er dann unmittelbar beim Boot ist, dann nimmt man einen Kescher zur Hand, so ein Netz, und fängt man ihn aus dem Wasser und holt man ins Boot. So macht man es normalerweise. Hier sehen wir die Situation, Jesus hat ihm gar nicht gesagt, dass der die Fische ins Boot ziehen soll. Oder? Also ich finde das in der Schrift nicht. Der hat gesagt, wirft die Netze hinaus. Und er tat es. Und es war eine Menge da drin. Und dann fängt Petrus an zu arbeiten, so wie er das gewohnt ist. Er zieht die Fische ins Boot. Das hast du nicht tun müssen. Das habe ich dir nicht gesagt. Und in dem Augenblick, wenn das Netz so voll ist und du an die Oberfläche das rausholst, dann fängt das Ganze an zu reißen. Dann kommen Löcher da rein. Und geht vieles verloren. Merken wir? Menschliches Versagen. Das hat Jesus nicht gesagt. Ich musste an dieser Stelle an die andere Geschichte denken, die im Johannesevangelium steht. Und ich meine, dass sich der Schlüssel für diese Antwort oder für diese Frage da befindet. Wir lesen uns gleich mal diese Geschichte, aber erstmal noch zurück zu diesem Fischfang. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie gemacht hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Teilhaber waren. Warum erschreckten die Jünger eigentlich hier? Sollte man hier eigentlich nicht staunen, sich freuen, in Dank und Anbetung und Jubel ausbrechen? Anfangen vielleicht zu tanzen, da dürfen sie ja nicht, sonst würde die Boote untergehen. Ne? Müssen ja vorsichtig sein. Dann sagt Petrus auch noch, Herr, gehe weg von mir. Wegen des Fischzuges, so wie das hier buchstäblich steht. Ich glaube, hier spielt sich im Hintergrund ganz was anderes ab. Hier prallen zwei Welten, ja zwei Mächten aufeinander. Die Heiligkeit und die Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus und die Sündhaftigkeit des Menschen. wo die eine mit Macht und Majestät auftritt und die andere im kläglichen Versagen kapituliert. Ihr Lieben, vor dieser Herrlichkeit Gottes kann niemand bestehen. Denken wir an das Volk Israel beim Berg Sinai, als Gott ihnen die Gebote gegeben hat. Sie erschraken, sie konnten damit nichts anfangen. Sie wurden so ängstlich, sie flohen alle von dem Berg und haben gesagt, Mose, sprich du mit Gott, nur nicht wir. Denn gegen die Herrlichkeit und diese Heiligkeit Gottes kann kein Mensch bestehen. Oder die Jünger auf dem Verklärungsberg, wo Jesus mit Mose und Elia erscheint vor ihnen. Da steht geschrieben, sie erschraken alle. Oder denken wir an Saulus, als er nach Damaskus fuhr, um Christen zu verfolgen und Jesus begegnet ihn da. Da stand Jesus noch gar nicht selber persönlich und das war nur ein Licht der Herrlichkeit, der da auf ihn zukam. Er fällt zu Boden. Was soll ich tun? Ein Schrecken überkam ihn. Denken wir letztendlich an Johannes, als er in der Offenbarung Kapitel 1 den Herrn sieht. Er fällt zu seinen Füßen wie tot. Petrus sieht hier mehr als den Rabbi Jesus, als den Menschensohn. Und er tut das einzig Richtige in dieser Situation. Er fällt zu seinen Füßen. Interessant ist das. Als ob ein Paradox. Hier sagte Jesus, geh von mir weg. Selbst aber fällt er vor seine Füße. Normalerweise ist ja die Reaktion des Menschen so wie bei Adam und Eva. Sie haben gesündigt, was machen sie? Sie laufen von Gott weg. Sie verstecken sich, machen sich irgendwelche Kleider und so weiter, schämen sich, wollen sich nicht mehr begegnen mit ihm. So handelt der Mensch bis heute, normalerweise. Petrus aber macht das hier ganz anders. Und der einzige Ausweg, den Petrus in dieser Situation sieht, gehe du von mir, Herr. Ja, ist interessant. Ich dachte jetzt, als ich darüber nachdachte, an David. Als er sich sehr versündigte gegen Gott und Gott ihm drei Arten der Strafe anbietet. Du kannst dir wählen, was du möchtest. Und aus diesen drei wählt David eins. Und das war das Richtige. Er sagt, ich möchte vor die Füße meines Gottes fallen. Ich möchte in seine Hände fallen. Denn bei ihm ist Barmherzigkeit. Ja, Gott wird mich bestrafen, das weiß ich. Aber er wird mich nicht überdimensional oder über meine Kräfte strafen. Oh ihr Lieben, und das ist das Einzige, was Gott anerkennt. Unsere Kapitulation, unsere Einsicht, unsere Buße, unsere Demut, ja Umkehr. Und nun kommt das Schönste. Jesus spricht zu Petrus, nicht zu allen, wohlgemerkt, zu Petrus. Fürchte dich nicht. Was ist das für ein Wort aus Jesu Mund? Haben wir uns damals schon mal Gedanken drüber gemacht? In diesem Satz verbirgt sich alles. Vergebung, Trost, Hoffnung, Geborgenheit. Seine Angst vor der schrecklichen Zukunft, die ewige Trennung von Gott. Im Gegenteil, ein erfülltes Leben in der ständigen Gegenwart unseres Herrn Jesus. Ein Herz voller Freude, Frieden und Liebe. Fürchte dich nicht. Wenn Gott zu mir das sagt, fürchte dich nicht. Was beinhaltet dieses alles? Ja, Petrus, und noch viel mehr ist dir zugesagt. Aber ich habe noch eine Aufgabe für dich, sagt Jesus. Ich weiß, dass du dich auf diesen Fischzug sehr freust, trotzdem, dass du dich jetzt erschreckt hast. Auf der anderen Seite freust du dich über diesen Fischzug, denn so eine Beute hast du in deinem Leben noch nie gemacht. Nein, nun, wenn du diese Aufgabe annimmst, die ich dir jetzt gebe, wirst du zu einer Freude kommen oder wirst du eine Freude haben, von der du noch nie geträumt hast. Und zwar, von nun an sollst du Menschen fangen. Indem du diesen vom Reich, das ich gekommen bin, aufzubauen, erzählst und sie überzeugst, zu mir zu kommen. Damit ich ihnen das geben könnte, was ich dir geben will. Petrus hat es verstanden. Und nicht nur er, die anderen, die liefen ihm nach. Denke ich mal, erstmal liefen sie ihm nach, weil Petrus das, diese Entscheidung trifft und so, wir gehen mit und so. Ja, er macht schon eine richtige Entscheidung und so. Ne? Ist ja ein Leiter, so gesagt. Und dann verließen sie, die brachten die Schiffe ans Land und folgten ihm nach. 3 Jahre lang folgten sie diesem Jesus nach. Sie schauten ihm über die Schulter, sie schauten ihm auf die Finger. Unzählige Beispiele hat er ihnen gezeigt, wie man es macht, Menschen zu fangen. Und dass er alles vollbrachte. Kurz bevor er zurück zu seinem Vater ging, ergibt sich eine ähnliche Situation. Und das ist interessant. Am Anfang, wo Jesus anfängt seine Mission und die Jünger beruft, geht das mit einem Fischfang. Und zum Schluss, bevor er gen Himmel fährt, ein paar Tage davor, geht es wieder um einen Fischfang. Und zwar lesen wir das in Johannesevangelium Kapitel 21. Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern wiederum am See von Tiberias. Es war derselbe See Genezareth. Er offenbarte sich aber so. Es waren beisammen Simon, Petrus und Thomas, die Zwilling genannt wird, und Nathanael von Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und 2 andere von seinen Jüngern. Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm ohne Widerrede, merken wir ja, so kommen wir auch mit ihr. Da gingen sie hinaus und stiegen sogleich in das Schiff. Und in jener Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen geworden war, stand Jesus am Ufer. Doch wusste die Jünger nicht, dass es Jesus war. Da sprach Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf die rechte Seite des Schiffes aus. So werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr einziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Simon Petrus, es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Obergewand um sich, denn er war nun im Untergewand und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Schiff, denn sie waren nicht fern vom Land, sondern etwa 200 Ellen weit, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Wie sie nun ans Land gestiegen waren, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und einen Fisch darauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen, bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz auf das Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen, kommt zum Frühstück. Aber keiner der Jünger wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Oh, sind hier so viele Gedanken, dass man beleuchten könnte, aber da können wir es wegen der Zeit nicht. Deshalb wollen wir einfach mal versuchen, gegenüberzustellen und den Schlüssel herauszufinden, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Warum rissen die Netze am Anfang? Und warum fingen die Boote an zu sinken und hier aber nicht? Wenn wir gut aufgepasst haben, haben wir es gemerkt, dass hier die Fische nicht ins Boot kamen und die Netze rissen nicht. Warum? Ich habe so eine Gegenüberstellung gemacht, und zwar aus dem Lukas-Evangelium und Johannes, und einige Punkte einfach aufgeführt. Der erste Punkt, mit welcher Motivation oder was war die Motivation der Jünger, als sie fischen gingen? Im ersten Fall sehen wir das, das waren die Sorgen der Welt, die wir alle haben. Und ohne geht das auch gar nicht. Wir müssen unsere Familie versorgen, wir müssen uns versorgen. Wir sind auf die materiellen Dinge angewiesen und das ist normal. Die Frage nur, machen wir das mit unserem Herrn oder ohne? Vertrauen wir unser ganzes Leben samt materiellen Dingen unserem Herrn oder versuchen wir uns selbst durch diese Welt durchzuboxen? Jesus war nicht im Boot. Und das ist ein wunderbares Bild dafür. Die haben die ganze Nacht gefischt und sie haben nichts gefangen. Und als Jesus ins Spiel kommt, wenn er dein Wort sagt, dann kommt eine Menge da zum Vorschein. Ohne Jesus nichts gefangen. Im zweiten Fall war zwar andere Motivation. Diesmal gingen sie fischen, weil sie wohl vielleicht mutlos geworden waren. Aus gewisser Frust oder Unwissenheit, wie soll das weitergehen, obwohl Jesus ihnen schon ein paar Mal erschienen ist, nach der Auferstehung. Aus irgendeinem Grund sagt Petrus hier, ich gehe fischen. Petrus, was hast du da verloren? Hast du das immer noch nicht verstanden, dass du zum Menschenfischer berufen bist? Und jetzt geht's ums Eingemachte. Vor ein paar Tagen hast Jesus dich dir erschienen. Er hat mit euch gesprochen. Es geht jetzt richtig los. Ja, du weißt vielleicht noch nicht ins Detail wie, aber es geht los. Sei doch gespannt. Warte ab. Ich gehe fischen. Die anderen gehen einfach mit. Und siehe da, das Resultat ist dasselbe. Nichts. Die ganze Nacht nichts gefangen. Als Jesus morgens dasteht, Sie wissen das noch nicht, dass es Jesus ist, und sagt nur, wirft es zu Rechten, dann kommt viel. Da sind wir schon beim zweiten Punkt. Jesus befiehlt. Im ersten Fall sagt er in die Tiefe, und auf seinen Befehl ist ein großer Erfolg. Im zweiten Fall sagt er, wirft zu Rechten und auch wieder ein großer Erfolg. Hat es etwas zu sagen? Nun, wir würden vielleicht sagen, naja, zu Rechten, zu Linken spielt ja keine Rolle. Das ist ja doch kein großer Abstand hier. Das war kein Bötchen, so ein Schiff wie heute vielleicht, 28, 30 Meter breit. Und dass da gerade mal ein großer Unterschied war. Das war ein Bötchen. Was passt da schon rein? So ein Fischerboot. Und wenn der Schwarm unten ist, das spielt doch keine Rolle, ob ich jetzt 2 Meter hier hinwerfe oder hier das Netz runterwerfe. Das hat eine tiefere Bedeutung hier. Und wenn das steht und das noch aus dem Mund unseres Herrn Jesus kommt, wirft zu Rechten, dann hat das eine tiefe Bedeutung. Jeder Punkt und Komma im Wort spielt eine Rolle. Ich musste an die Schriftstelle denken, die in der Offenbarung Kapitel 1 und auch 2 noch einmal aufgegriffen wird, das sagt der die 7 Sterne und die 7 Engel in seiner Rechten hält. Und die 7 Sterne wird erklärt, das sind die 7 Gemeinden. Er hält sie in der Rechten. Will Jesus hier nicht etwas andeuten? So, natürlich, die Jünger haben es damals noch nicht verstanden. Aber will Jesus hier nicht andeuten, dass er etwas hier über die Gemeinde spricht und mit der Gemeinde was vorhat? Ihr Lieben, ich bin mir da voll überzeugt, wir werden das gleich noch an den anderen Punkten sehen, dass das hier mit der Gemeinde Jesu zu tun hat. Im ersten Fall nicht, nur indirekt. Im ersten Fall sagt er, wirft in die Tiefe und sie haben viel gefangen. Hier sagt er zu Rechten. Wir gehen zum nächsten Punkt. Und im ersten Fall fingen die Netze an zu reißen. Im zweiten rissen sie nicht. Das ist der nächste Punkt. Spricht Jesus nicht am Anfang, du, ich werde dich zum Menschenfischer machen? Und die sind hinausgegangen und sie haben geangelt und sie haben gefischt. Und dieser Fischfang läuft bis heute. Und was kommt alles da auf diesem Weg in diesem Reich der Himmel, in diesem Reich, wo Jesus baut, wo Christen zum Glauben kommen? Die Frage nur, wie viele von diesen allen, die sich zu Christus heute bekennen, gehören zu der Gemeinde Jesu Christi? Da ist viel Fisch drin. Doch die Netze reißen und vieles geht verloren. Und so wird das auch in der Ewigkeit sein. Nicht alle Fische, die in diesem Netz sind, das sagt uns das erste Bild, werden gerettet werden, die werden verloren gehen, die werden durch die Löcher verschlupfen und werden wieder in die Welt hinausgespült. Im zweiten Netz, da will Jesus wieder von der Gemeinde etwas sagen. Das ist das Netz unseres Herrn Jesus. Das ist das Netz, die Gemeinde. Und da sind seine Fische drin und da geht keiner verloren. Seine Fische, die bleiben im Netz. Und sie kommen ans Ziel. Sie kommen aber nicht ins Boot hinein. Merken wir, da sind wir beim nächsten Punkt. Füllten ihre Boote. Sie füllten ihre Boote. Diese beginnen an zu sinken. Und darin habe ich auf einmal gesehen, die ganze Ortsgemeinde in diesen Booten. Ich weiß, das ist meine Gedanken, ihr Lieben, ihr könnt das alle prüfen, könnt nachdenken. Und wenn ihr sagt, nein, ich denke an, das ist völlig in Ordnung. Aber diese Boote, ist das nicht gemeint, das sind unsere alle Ortsgemeinden? Und dass wir uns oft so konzentrieren, dass wir in unsere Gemeinde mit hineinnehmen und denken, das ist das Gelbe vom Ei? Ja, es ist wichtig, eine Ortsgemeinde. Aber wie viel Menschliches fließt da hinein? Jesus will, dass wir nicht die Leute in unsere Gemeinde einladen, sondern dass wir sie zu Jesus einladen. Dass wir sie zu seine Gemeinde, diese universelle, in das Netz hineinbringen, was er ist, seine Gemeinde. Ist das nicht wichtig? Und wenn wir dann in die Boote hineinschleppen nur, in unsere Gemeinde, und versuchen dann mit unseren menschlichen Dingen oft die Menschen zu orientieren und zu sagen, wo es lang geht, und bauen auch noch viele, viele andere Gebote dazu und Gesetze und Satzungen, ach, die Bibel ist voll davon und die Geschichte der Kirche ist auch voll davon, dann merken wir, dass die Boote anfangen zu sinken und so manches Boot ist versunken. Und aus den Netzen geht so vieles verloren. Wie anders ist das hier? Dieses Netz haben sie nicht ins Boot geschleppt. Sie schleppten das Netz bis zum Ufer, merken wir. Und Ufer ist da, wo Jesus, der Gekreuzigte und der Auferstandene und der Sieghafte steht. Das ist das Ziel. Und dahin müssen wir die Menschen bringen und selbst gehen. Im ersten Fall ist keine genaue Zahl, ist nur eine Menge. Im zweiten Fall 153, eine ganz krumme Zahl. Ich habe mir da nur ein bisschen recherchiert, ich habe mich nicht viel damit befasst, aber Internet ist voll, müsst ihr mal reingucken. Und da sind Rechnungen aufgestellt über diese Zahl, noch und nöcher. Und Gedanken ausgesprochen, das ist, kann man Licht ausmachen. Ich möchte mich an keine hängen. Vielleicht ist da, ich denke mal doch, da ist eine Bedeutung. Nur ich habe sie noch nicht rausgefunden. Und das, was da geschrieben wurde, das ist alles vieles Hokuspokus. Aber eins steht fest. Wenn Gott eine Zahl sagt, dann ist das etwas, was bindend ist. Und ich bin mir ziemlich überzeugt, das Netz reißt nicht und eine ganz genaue Zahl. Jesus kennt seine Kinder mit seinem Namen und er weiß ganz genau, wie viele das sind, die zu seiner Gemeinde gehören. Und die kommen in das ewige Reich Gottes. Im ersten Fall, da sind wir beim letzten Punkt, hat Jesus dem Petrus einen Auftrag gegeben, ich werde dich zu Menschenfischer machen. Im zweiten Fall nein. Was war dann im zweiten Fall? Im zweiten Fall, wo sie dann gegessen haben, wir müssen immer alles im Kontext sehen. Ja, wir können diesen Fischfang nicht jetzt teilen mit dem Gespräch, was wir nachher hatten. Im zweiten Teil geht es überhaupt nicht um die Menschen draußen, um die Evangelisation, um die Fische fangen. Im zweiten Teil geht es darum, Simon, Jona, hast du mich lieb? Weide meine Lämmer. Hüte meine Schafe. Weide meine Schafe. Und in allen drei Punkten steht meine. Wer sagt das? Jesus Christus. Petrus, dein Auftrag ist zu fischen. Richtig. Aber nicht nur der. Das, was du eingeangelt hast, hol die nicht als erstes ins Boot rein. Zieh die nicht aus dem Wasser. Lass die im Wasser. Zieh die im Wasser bis ans Ufer. Hol sie nicht aus dieser Welt hinaus. Jesus betet in seinem Gebet, Vater, nehme sie nicht aus dieser Welt, sondern bewahre sie in dieser Welt. Oh, wie oft machen wir diesen großen Fehler. Lass die Finger von, geh nicht dahin, mach das nicht. Hat seine Berechtigung. Aber da übertreiben wir es oft. Wir möchten nur hier für uns und dann kochen wir unser Süppchen und irgendwann mal merken wir, dass das Boot untergeht. Lassen wir draußen, dafür sind wir berufen. Dass wir weitergehen, andere Menschen bringen. Gott baut sein Reich nicht alleine, sondern mit uns. Und nicht nur mit Petrus damals. Ihr Lieben, mit uns heute. Petrus ist schon lange tot. Schon lange in der Ewigkeit. Heute sind wir dran. Was machen wir? Wo holen wir die Menschen hinein? Sind wir wirkliche Helfer für die in diesem Reich? Oh, Jesus konnte die Gemeinde ohne uns bauen. Gar keine Frage. Er will es aber nicht. Er will es mit uns machen. Und er will, dass wir es richtig machen. Dass wir auf sein Wort hören. Und das nicht mit unserer Weisheit und mit unserer Kraft machen. Sondern, dass wir auf ihn schauen und unser Blick von ihm niemals wegnehmen. Er wird uns hinweisen. Er wird uns zeigen. Er wird uns ganz klar die Weisheit geben, wie wir Menschen angeln und wie wir sie weiden und hüten. Gott segne dich. Gott segne uns alle darin.